Liebe Gäste, liebe Jugend und Kinder, liebe Gemeinde, eines Nachts befand sich eine Frau am Flughafen und wartete auf ihren Flug. Während sie wartete, kaufte sie sich ein Buch und eine Packung Kekse. Sie suchte nach einem Platz, fand einen Sitzplatz, setzte sich und vertiefte sich in ihr Buch. Plötzlich bemerkte sie einen jungen Mann, der neben ihr saß und der nach der Packung Kekse griff. Er begann, einen Keks nach dem anderen zu essen, und auch die Frau bediente sich. Und als der junge Keksdieb dabei war, die Packung leer zu essen, begann sich die Frau zu ärgern und dachte: Wenn ich nicht so gute Manieren hätte, würde ich diesem Mann jetzt meine Meinung sagen. Jedes Mal, wenn der Mann einen Keks aß, nahm sie sich auch einen und umgekehrt. Als nur noch ein Keks übrig war, nahm der Mann mit einem nervösen Lächeln den letzten Keks, brach ihn in zwei Teile, bot eine Hälfte der Frau an und die andere Hälfte aß er selbst. Rasch nahm sie den Keks und dachte: Was für ein unverschämter Mann. Er hat mir nichtmals für die Kekse gedankt. Erleichtert atmete sie auf, als ihr Flug aufgerufen wurde. Sie griff ihre Tasche, stieg ins Flugzeug ein und nachdem sie sich gesetzt hatte, suchte sie nach ihrem Buch. Sie schaute in ihre Tasche und fand völlig überrascht ihre Packung Kekse. Noch ganz unberührt. Wenn meine Kekse hier sind, überlegte sie, waren die anderen Kekse seine Kekse. Und er hat versucht, sie mit mir zu teilen. Es war zu spät, sich bei dem jungen Mann zu entschuldigen. Sie begriff, dass sie und nicht er der Keksdieb gewesen waren. Kennen wir solche Situationen? Haben wir das auch schon einmal erlebt? Wir bilden uns eine Meinung über jemanden oder über eine Situation. Dann erzählen wir es vielleicht sogar noch weiter und müssen dann hinterher feststellen, dass unsere Meinung völlig falsch war. Ellen White schreibt in Testimonies for the Church, Band 2, Seite 465, zwei Drittel aller Probleme in der Gemeinde entstehen daraus, und nun müssen wir einmal schauen, in welchem Zusammenhang sie diesen Satz stellt. Sie sagt, zwei Drittel aller Probleme in der Gemeinde entstehen durch Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch ist die Beschäftigung mit Fehlern unserer Mitmenschen. Klatsch und Tratsch ist das Weitertragen dieser Fehler. Und nun müssen wir uns die Frage stellen, macht ein Christ so etwas? Gibt sich ein Christ mit den Fehlern anderer Menschen ab? Nun, das Ziel meiner Predigt ist zum einen, dass wir uns über unser Verhalten bewusst werden und schauen, wie wir uns vielleicht zukünftig verhalten wollen. Zum anderen soll die Predigt zum Ziel haben, herauszufinden, was der Unterschied zwischen Richten und Ermahnen ist. Zwischen Richten auf der einen Seite und Ermahnen auf der anderen Seite. Beginnen wir einfach mal mit dem Richten. Was ist Richten? Ein Blick ins Wörterbuch sagt uns, Richten ist das Gleiche wie Urteilen. Das ergibt sich eigentlich schon aus unserem Alltagsverständnis. Ein Gericht, also ein Amtsgericht, ein Landgericht oder ein sonstiges Gericht, richtet und spricht ein Urteil. Wenn wir also über andere ein Urteil sprechen, dann richten wir. Ein Beispiel. Wenn ich zu jemandem sage, du bist ein Narr, Das ist übrigens ein Begriff aus der Bergpredigt. Oder wir könnten auch für den Begriff Narr andere verachtende Ausdrücke verwenden, also vielleicht Dummkopf oder Lügner oder was auch immer. Wenn wir also so etwas sagen, dann richten wir. Was sagt die Bibel zum Richten? Bleiben wir in der Bergpredigt. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam Matthäus Kapitel 7 aufschlagen. Matthäus Kapitel 7, dort die Verse 1 und 2. Matthäus Kapitel 7, die Verse 1 und 2. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch zugemessen werden. Wir erkennen hier also eine Wechselwirkung. So wie wir andere richten, werden wir gerichtet. Und wie wir anderen zumessen, wird uns zugemessen. Sind wir uns dessen immer bewusst, dass wenn wir über andere richten, wir unser eigenes Urteil sprechen? Diese Aufforderung, nicht zu richten, bezieht sich auf alle Menschen, auf alle Situationen und sie bezieht sich auf den aktiven Part wie auch auf den zunächst passiven Part. Wie meine ich das? Derjenige, der jemanden verurteilt und gerichtet hat und es vielleicht auch noch weiterträgt, der ist mit diesem Matthäus-Wort gemeint. Aber nicht nur er. Derjenige, der betroffen ist, der verurteilt und gerichtet wurde, also sozusagen das Opfer, auch das Opfer ist gemeint. Auch das Opfer darf nicht richten. Beide dürfen nicht richten. Und wie oft passiert es, dass wir verletzt sind, weil jemand über uns gerichtet hat und aus dieser Verletztheit heraus verhalten wir uns genauso oder vielleicht ähnlich wie der, der uns verletzt hat. Menschlich verständlich, menschlich nachvollziehbar. Jedoch ist der Text in Matthäus 7 klar. Keiner darf richten. Nicht der, der verletzt hat, noch der, der verletzt wurde. Wie kommt es aber dann, dass wir dazu neigen, andere zu beurteilen oder zu verurteilen? Könnte es sein, dass wir immer dann in der Gefahr stehen, zu urteilen, wenn wir uns in das Leben anderer Menschen einmischen? Schauen wir uns dazu einmal zwei biblische Beispiele an. Zunächst ein negatives und dann ein positives Beispiel. In Lukas Kapitel 10 wird uns berichtet, dass Jesus zu Besuch bei Maria, Martha und Lazarus war. Maria saß zu den Füßen Jesu und lauschte seinen Worten aufmerksam. Aber Martha war mit dem Servieren der Mahlzeit beschäftigt. Schließlich kam sie und sagte, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Was machte Martha hier? Martha beschwerte sich bei Jesus und als Jesus nicht sofort handelt, wie sie es erwartete, geht sie dazu über, ihm vorzuschreiben, was er tun soll. Sag doch, dass sie mir hilft. Was machte Martha hier? Sie mischte sich in Marias Leben ein. Ihre Beweggründe waren zwar gut und rein, sie wollte hilfsbereit sein, aber sie handelte nicht unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Denn Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins ist aber Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Könnte es sein, dass wir uns manchmal in die Angelegenheiten anderer einmischen? Könnte es sein, dass wir so sehr in das Leben anderer vertieft sind, dass wir unsere wichtigste Aufgabe, unsere eigene Vorbereitung vernachlässigen? Ellen White schreibt in The Desires of Ages, Seite 816, eines jeden Pflicht ist es, Christus nachzufolgen, ohne dabei eine unangebrachte Besorgnis über die den anderen aufgetragenen Arbeiten zu hegen. Ich wiederhole noch einmal. Eines jeden Pflicht ist es, Christus nachzufolgen, ohne dabei eine unangebrachte Besorgnis über die den anderen aufgetragenen Arbeiten zu hegen. Ich denke, wenn wir dieser Aufforderung folgen, dann stehen wir nicht mehr so sehr in der Gefahr, andere zu richten. Kommen wir zum positiven Beispiel. David war zum König gesalbt worden. Gott hatte ihm versprochen, ihm das Königtum zu übertragen. Warum? Weil er Saul verworfen hatte. Denn Saul hatte sich gegen Gott aufgelehnt. Er war in die Rebellion gegangen und Gott musste ihn verlassen. In 1. Samuel 24, Vers 7 wird uns berichtet, dass sich Saul eines Tages in der Gewalt Davids befand, in der Höhle von Engedi. Seine Leute rieten ihm dazu, Saul aus dem Wege zu räumen und argumentierten es so, dass Gott David nun die Gelegenheit dazu gegeben habe, König zu werden. Was antwortete David? Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Zwei Kapitel weiter, in 1. Samuel 26, erleben wir eine ähnliche Situation. Wieder verschont David König Saul. Hätte David nicht genügend Argumente gehabt, Sauls Leben zu beenden? David war zum König gesalbt worden. Er wusste, Gott hatte Saul verlassen. Saul hatte zuvor 85 Priester des Herrn ermorden lassen. War es da nicht an der Zeit, dass irgendetwas unternommen werden musste? David überließ es Gott zu handeln. Gott würde zu seinem Zeitpunkt und auf seine Weise die Angelegenheit regeln. Dieses Vertrauen hatte David und deshalb richtete er Saul nicht. Dieses Vertrauen auf Gottes Macht bewahrte David davor, etwas in die eigene Hand zu nehmen und in Gottes Bereich einzudringen. Dieses Vertrauen auf Gottes Macht bewahrt uns davor, etwas in die eigene Hand zu nehmen und in Gottes Bereich einzudringen. Einerseits ist es richtig, dass wir Sünde gegenüber nicht gleichgültig sind. Aber es ist wichtig, harte Urteile und grundlose Verdächtigungen zu vermeiden. Viele verhalten sich denen gegenüber hart, die sich ihrer Meinung nach im Irrtum befinden. Aber durch Tadel und Vorwürfe bringt man keinen vom falschen Weg ab. Viele werden dadurch eher weiter vom rechten Weg gedrängt und verhärten sich. Aber Freundlichkeit, Höflichkeit und Geduld helfen. Durch fehlende Höflichkeit, durch Ungeduld, durch Tadeln und Verurteilen, Kritisieren und das in Umlauf bringen von Kritik können fatale Folgen entstehen. Jesus musste sehr viel Kritik ertragen. Von seinen Eltern, als er mit 12 Jahren im Tempel blieb, von seinen Geschwistern, von den jüdischen Obersten. Die jüdischen Führer mischten sich ständig ein. Sie sagten, er isst mit Zöllnern und Sündern. Er kommt aus Nazareth, was kann da schon Gutes kommen? Wieso kennt er sich in der Heiligen Schrift aus, ohne studiert zu haben? Er hat unsere Schulen nicht besucht. Er hatte Heimunterricht und weiß nicht einmal, wie man sich reinhält. Er predigt den Samaritern und Nichtjuden. Das war eine Menge Kritik. Aber schauen wir nicht manchmal etwas verächtlich auf die Obersten der Juden? Sind wir in dieser Hinsicht nicht auch schon schuldig geworden? Haben wir nicht auch schon andere kritisiert, ihnen unschöne Motive unterstellt, ohne die genaue Situation zu kennen? Und haben wir da nicht auch gedacht, so im Vertrauen muss ich das doch jetzt noch einmal weitererzählen? Ellen White schreibt in Sons and Daughters of God, Seite 348, der aufrichtig Bekehrte hat keinerlei Neigung, über die Fehler anderer nachzudenken oder zu sprechen. Und in Testimonies to the Church, Band 5, Seite 96, wahre Christen haben keine Freude daran, die Fehler und Mängel anderer bloßzustellen. In Sprüche 17, Vers 9 lesen wir, wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Welchen Einfluss unsere Worte zum Guten oder Schlechten haben, werden wir erst in der Ewigkeit erkennen. Und deshalb erklärt uns Ellen White in dem Buch Erziehung, Seite 219, in einem einzigen Augenblick kann durch die rasche, leidenschaftliche, unbekümmerte Zunge ein Schaden angerichtet werden, den die Reue eines ganzen Lebens nicht wieder gut macht. Fassen wir einmal zusammen, was Richten ist. Richten ist ein hartes, negatives Bewerten von Motiven, Verhalten und Personen. Richten ist vergeltend und strafend. Es ist nicht wohlwollend und es geschieht ohne Liebe. Das bezieht sich natürlich auf die menschliche Ebene, nicht auf die göttliche Ebene. Und nun könnten wir fragen, kann denn jeder tun und lassen, was er will? Müssen wir zu allem schweigen, denn wir sollen ja nicht richten? Wie sieht es mit unseren Glaubenspunkten aus? Sind sie nicht immer noch gültig? Ist das Wort Gottes, also die ganze Bibel, nicht immer noch absolute Wahrheit, weil es die Worte Gottes sind und er die absolute Wahrheit ist? Darf Sünde nicht angesprochen werden? Und was ist, wenn Sünde in der Gemeinde Gottes passiert? Nun, man sollte das nicht richten, nicht als Freibrief für die Sünde missdeuten. Die Bibel ist eindeutig. Sie sagt, dass wir einander ermahnen sollen. Das ist eine biblische Aufforderung an uns alle. Wir alle sollen uns gegenseitig ermahnen. Zwei Bibeltexte möchte ich dazu herausgreifen. Der erste steht in Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Hebräer Kapitel 10, Vers 24, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes: Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das Aufeinander Acht haben dürfen wir hier aber nicht missverstehen. Es geht hier nicht um Kontrolle. Wir sollen uns nicht gegenseitig kontrollieren. Wenn zum Beispiel eine Mutter Acht auf ihr Kind hat, dann richtet sie ihren Blick auf ihr Kind und passt auf es auf, damit ihm nichts Unangenehmes widerfährt. Und sie motiviert es zu guten Dingen. So wie es im Text heißt: Anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Der zweite Text steht in Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Erst einmal bedeutet ermahnen, zu bedenken geben, zu warnen, mit der Motivation, jemanden zu ermutigen, den richtigen Weg einzuschlagen, von seiner Sünde zu lassen, denn wenn er daran festhält, wird sie ihn zu Fall bringen. Ermahnen in aller Weisheit bedeutet in angemessener Weise, in Liebe, mit der richtigen Motivation, unter Berücksichtigung der Umstände und der Situation. Und ich muss mich dann fragen, bin ich die richtige Person, um mit dem Bruder oder der Schwester zu sprechen, der oder die die klare biblische Grundlage verletzt hat? Habe ich Gott um Weisheit gebeten und gefragt, ob es der richtige Zeitpunkt ist? Habe ich um die Führung des Heiligen Geistes gebeten? Der Begriff der korrigierenden Seelsorge ist uns heute schon fast fremd geworden. Aber wir finden sie in Matthäus Kapitel 18. Korrigierende Seelsorge hat zum Ziel, den anderen liebevoll zu Jesus zu führen, sodass er nicht verloren geht. Die Motivation für korrigierende Seelsorge soll immer Liebe sein. Es geht hier nicht um Eskalation. Es geht hier nicht um Bestrafung. Und es geht hier erst recht nicht um das Bloßstellen eines anderen. Das ist nicht korrigierende Seelsorge. Matthäus 18 ist ganz klar. Den ersten Schritt finden wir im Vers 15. Hier ist der Weg aufgezeigt, den Gott für den richtigen Weg angesehen hat. Es heißt hier, sündigt ein Bruder an dir, so gehe hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Zwischen dir und ihm allein. Allein. Und dann geh hin und erzähl es weiter. Das steht hier nicht. Zwischen ihm und dir allein. Allein, nur zwischen den beiden. Es soll nicht weitergetragen werden. Es soll in diesem geschützten Rahmen bleiben. Das ist der erste Schritt, den Gott vorgesehen hat. Wenn die Gespräche erfolgreich sind, ist Freude angesagt. Wenn nicht, dann geben uns die Verse 16 und 17 den weiteren Weg vor. Und erst dann sollen andere Personen hinzugezogen werden. Ellen White schreibt in Bilder vom Reiche Gottes, Seite 199, nur zu oft glaubt der Geschädigte, wenn ihm wieder und wieder Unrecht zugefügt wird, selbst wenn der Betreffende seine Schuld bekennt, dass er doch jetzt genug vergeben habe. Aber der Heiland hat uns klar und deutlich gesagt, wie wir mit den Irrenden verfahren sollen. So dein Bruder an dir sündigt, so weise ihn zurecht und so es ihn reut, vergib ihm. Stoße ihn nicht weg von dir und betrachte ihn nicht als deines Vertrauens unwürdig. Wenn deine Brüder irren, so sollst du ihn vergeben. Wenn sie zu dir kommen und bekennen, so sollst du nicht sagen, ich glaube nicht, dass sie demütig genug sind. Ich glaube nicht, dass sie es mit ihrem Bekenntnis aufrichtig meinen. Was für ein Recht hast du, sie zu richten, als ob du das Herz lesen könntest? Das Wort Gottes sagt, so es ihnen reut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigen würde und siebenmal des Tages wiederkäme zu dir und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und nicht nur siebenmal, sondern 70 mal siebenmal, gerade so oft, wie Gott dir vergibt. Zitat Ende. Wenn uns immer bewusst wäre, dass wir von Gott so behandelt werden, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, wie vorsichtig würden wir sein? Wie kann ich nun mein Gegenüber ermahnen, ohne Gefahr zu laufen, zu richten? Zunächst einmal müssen wir erkennen, dass es für uns Menschen unmöglich ist, aber mit Gottes Kraft sind alle Dinge möglich. Die treibende Kraft zur Ermahnung muss immer Liebe sein. Bevor ich also mit jemandem spreche, sollte ich mir die Frage stellen, habe ich in diesem Augenblick Gottes Erlaubnis in das Leben dieser Person oder in die Angelegenheiten dieser Gemeinde einzugreifen? Dass ich Fehler sehe, und Fehler machen wir alle, dass ich Fehler sehe, gibt mir nicht immer das Recht, sie korrigieren zu wollen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass es viele Dinge gab, die er ihnen sagen wollte, die aufzunehmen, sie aber nicht bereit waren. Gott kennt das Herz, wir nicht. Wenn ich also den Impuls verspüre, etwas auszusprechen, sollte ich kurz warten und sehen, ob es Gott ist, der mich darum bittet, oder ob ich meine, es muss doch jetzt endlich mal gesagt werden. Ich sollte meine Beweggründe hinterfragen. Spreche ich aus Zuneigung? Spreche ich aus Mitgefühl? Oder steckt etwas anderes dahinter? In Matthäus 7, Vers 12 finden wir die Worte: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. So wie ich behandelt werden möchte, so soll ich auch mit meinen Mitmenschen umgehen. Gott wünscht sich, dass wir Mitgefühl und Verständnis füreinander haben. Unsere Aufgabe ist es, ohne Wenn und Aber zu lieben. Gott möchte, dass wir anderen gegenüber dieselbe Liebe üben, wie er es tut. Nicht aus uns selbst, weil aus eigener Kraft können wir es nicht, sondern durch ein Leben, bei dem wir jede einzelne Entscheidung ihm unterstellen. In Johannes 13 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Mit dieser Einstellung werden wir dann wie Jesus mit Tränen in den Augen ermahnen. Wir werden die Sünde nicht unter den Tisch kehren und wir werden nicht einfach sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Wenn das Wort Gottes etwas als Sünde bezeichnet, dann werden wir es als solches sehen und unter der Leitung des Heiligen Geistes uns in der richtigen Art und Weise verhalten. Wir können also zusammenfassend festhalten, wie es die Überschrift meiner Predigt schon sagt, richten nein, ermahnen ja. Was können wir also in Zukunft tun? Vielleicht haben wir auch schon gerichtet. Vielleicht haben wir auch schon andere Menschen verurteilt. Dann ist es unsere Aufgabe, um Vergebung zu bitten, bei Gott und bei der betreffenden Person. Was können wir noch tun? Wenn Sünde in der Gemeinde vorkommt, dann bete für diese Person. Lass Gott an dem Herzen dieser Person arbeiten. Bitte Gott um Weisheit, wann dieser Person am besten geholfen werden kann, wie dieser Person am besten geholfen werden kann und wer dieser Person am besten helfen kann. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Ellen White aus Testimonies for the Church, Band 2, 3 und Seite 53. Ermahnungen sind erfolgreicher, wenn wir vorher für die Menschen gebetet haben. Denke daran, dass der Erfolg einer Ermahnung sehr stark davon abhängt, auf welche Weise sie ausgesprochen wird. Vernachlässige das ernstliche Gebet nicht, damit du einen demütigen Geist bekommst und Engel Gottes vor dir hergehen, die die Herzen derer vorbereiten, die du erreichen möchtest, und einen himmlischen Einfluss auf sie ausüben, damit deine Bemühungen Frucht bringen. Zitat Ende. Diese Vorgehensweise wünsche ich uns allen. Amen.